Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Guten Abend, am Mikrofon heute Theo Gehrs. Und um diese Themen geht es in dieser ersten Zusammenfassung dieses Tages. Das innenpolitische Topthema ist weiterhin die Frage, wer bekommt wie schnell einen deutschen Pass? Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts ist umstritten, was Wunder. Aber nun tritt auch die FDP sanft auf die Bremse. Wir berichten über die Proteste gegen die Null-Covid-Politik in China. Die Ukraine warnt vor einer neuen russischen Angriffswelle, was, wenn sie käme, bedeuten würde, Russland hat noch genug von dem, was bei der Bundeswehr Mangelware ist, nämlich Munition. Jetzt sollen die Depots wieder aufgefüllt werden, das aber ist leichter gesagt als getan. Und der Ethikrat schlägt ein weiteres Kapitel auf bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Die junge Generation muss stärker geschützt werden in künftigen oder auch schon laufenden Krisen. Und da geht es um mehr als nur das Drosseln von Heizungen in Schulen oder Universitäten. Damit zu unserem ersten Thema, dem Streit um ein Reformprojekt, das sich die Ampel auf die Fahne geschrieben hat. SPD, Grüne und FDP wollen die Einbürgerung erleichtern. Aber jetzt, wo die Union heftigen Widerstand angekündigt hat, tritt auch die FDP auf die Bremse. Aus Berlin, Panayotis Gavridis.
Schneller und einfacher einbürgern. Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die geplanten Änderungen beim Staatsangehörigkeitsrecht auf einer Veranstaltung zu diesem Thema in Berlin.
Wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können. Der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis.
Es geht um Menschen, die seit Jahren rechtmäßig in Deutschland leben, darunter Menschen der sogenannten Gastarbeitergeneration. Einbürgerungen sollen nach 5 Jahren möglich sein, bisher sind es 8. Bei besonderen Integrationsleistungen, wie es im Gesetzentwurf heißt, können Menschen auch nach 3 Jahren Deutsche werden. Zudem erhalten hier geborene Kinder automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft und der Grundsatz, Mehrstaatlichkeit zu vermeiden, soll aufgegeben werden. Auch, weil Menschen mit mehreren Staatsbürgerschaften zur gesellschaftlichen Realität gehören. Im vergangenen Jahr betrug die sogenannte Mehrstaaterquote bei den Einbürgerungen 69%.
Was die Mehrstaatlichkeit anbetrifft, ich habe nie verstanden, weshalb wir darauf bestanden haben. Zugehörigkeit und Identität sind nämlich kein Nullsummenspiel.
Das Prinzip bleibt gleich. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten will, muss für sich und seine Familie ohne staatliche Leistungen aufkommen und darf in der Regel nicht vorbestraft sein und muss Deutschkenntnisse vorweisen. Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister, kritisierte im Deutschlandfunk die Erleichterungen, die auch für alle gelten sollen, die 67 Jahre und älter sind.
Dass jetzt auch zum Beispiel bei den Deutschkenntnissen für Senioren Abstriche gemacht werden sollen, das bedeutet ja nur, den deutschen Pass, also jemanden auch, der noch gar nicht so lange da ist, in die Hand zu drücken und dann damit gleichzeitig auch den Anspruch auf die deutsche Altersgrundsicherung entsprechend zu geben.
Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte gestern in der ARD die Pläne der Koalition kritisiert.
Ich habe große Vorbehalte dagegen, so mit dem Staatsbürgerschaftsrecht umzugehen, wie die Koalition das tut. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles und damit muss man behutsam umgehen. Doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein.
Auch innerhalb der Ampelkoalition regt sich Widerstand, vor allem aus der FDP. Generalsekretär Bijan Dzirsaray spricht in der Rheinischen Post von einer Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft, die es mit der FDP nicht geben werde. Und jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Dzirsaray verknüpft dabei mit dem Thema Einbürgerungen das Thema Rückführungen und kritisiert, dass es keine Fortschritte bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der illegalen Migration gebe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verteidigt die Einbürgerungserleichterungen. Es gebe einzelne Stimmen, aber die FDP lehne die Pläne nicht komplett ab. Faeser verweist auf den gemeinsamen Koalitionsvertrag, in dem das Vorhaben festgehalten wurde, und teilt dann vor allem in Richtung CDU aus.
Es ist uns dreien ja sehr wichtig und deswegen bin ich auch sicher, dass wir da das gemeinsam jetzt auch umsetzen können. Ich entgegne der CDU dieser Tage, dass sie sich zu den Realitäten bekennen soll. Sie muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Es ist längst Lebensrealität und ich glaube, dass das aus einer gestrigen Zeit ist, was die CDU da im Moment vorbringt.
Aktuell läuft die Abstimmung innerhalb der zuständigen Ministerien. Wenn alles gut liefe, könnte das Gesetz nächstes Jahr im Sommer verabschiedet sein und von den Behörden umgesetzt werden, so Faeser.
Panayotis Gavridis berichtete. Und wir kommen zum Dauerkrisenherd dieser Wochen und Monate, dem Krieg in der Ukraine. Während die ukrainischen Bodentruppen im Osten des Landes offenbar ganz langsam Boden gut zu machen scheinen, zielt Russland mit seinen Raketen weiter vor allem auf die Strom- und Wasserversorgung des Landes. Und der ukrainische Präsident Zelensky erwartet sogar schon bald eine weitere russische Angriffswelle. Dafür gäbe es unübersehbare Indizien. Stefan Lark mit den Einzelheiten.
Die Ukraine hat sich noch nicht vollständig von den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur erholt. Da droht möglicherweise eine neue Angriffswelle. Davon geht zumindest die Regierung in Kiew aus. Schon in der Nacht hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die Bevölkerung gewarnt und gleichzeitig zum Zusammenhalt aufgerufen. Mit Blick auf die russischen Truppen sagte Selenskyj: Solange sie Raketen haben, werden sie sich leider nicht beruhigen. Aber wir haben die Fähigkeit, einander zu helfen und uns um diejenigen zu kümmern, die die größten Schwierigkeiten haben. Ältere Menschen, Familien mit Kindern, diejenigen, denen der Krieg ihr Zuhause und ihre Verwandten genommen hat. Unsere gegenseitige Hilfe ist eines der Elemente des Schutzes vor Terror und unsere Stärke. Selenskyj sagte, dass die angebrochene Woche genauso schwierig werden könnte wie die vergangene. Man bereite sich auf neue russische Angriffe vor. Eine Armeesprecherin wurde noch konkreter. Kürzlich sei ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt worden. Dies deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen für einen Angriff in vollem Gange seien. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Beginn der Woche von einem solchen Angriff geprägt sei. Nach Angaben des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo haben immer noch 27% der Haushalte Probleme mit der Stromversorgung. Weiterhin kommt es in der gesamten Ukraine immer wieder zu Notabschaltungen. Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, forderte heute im ZDF-Morgenmagazin weitere Unterstützung aus Deutschland, sowohl humanitäre als auch militärische.
Heute wird sehr viel davon gesprochen, dass den Menschen geholfen werden muss. Und wir brauchen Generatoren und Autotransformatoren, die von russischen Raketenangriffen besonders betroffen sind. Aber auch müssen wir die Gründe von dieser schwierigen Situation mal bekämpfen. Und das ist russische Angriffe. Deswegen bräuchten wir Luftabwehrsysteme und Waffen, um uns und den Frieden in Europa zu schützen.
Der Berater des ukrainischen Innenministers, Denisenko, geht davon aus, dass seinem Land nicht viel Zeit bleibt, um Luft zu holen. Das hätten die Erfahrungen aus der Vergangenheit gelehrt. In allen Wochen zuvor haben wir gesehen, dass sie durchschnittlich 7 bis 14 Tage brauchen, um einen so massiven Raketenangriff vorzubereiten. Deshalb müssen wir uns ab heute leider darauf einstellen, dass die Russen jeden Moment diesen massiven Angriff starten werden. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko hat im Streit mit Präsident Selenskyj zur Einheit aufgerufen. Im Interview mit einer ukrainischen Nachrichtenagentur sagte er, wenn der Krieg vorbei sei, könne man Innenpolitik spielen. Jetzt sei jedoch die Einigkeit aller für einen Sieg nötig. Selenskyj hatte ihn indirekt in der vergangenen Woche wegen seines Krisenmanagements kritisiert und unter anderem bemängelt, es gebe nicht genügend Wärmestuben in der ukrainischen Hauptstadt. Klitschko hatte angekündigt, den Problemen schnell auf den Grund zu gehen.
Stefan Lark über die Sorgen vor einer neuen russischen Angriffswelle in der Ukraine. Der Krieg dort wirft bekanntlich auch ein Schlaglicht auf die eigene Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Erinnert sei nur an das Eingeständnis von Heeresinspekteur Alfons Mais. Er hatte einen Tag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine frank und frei eingeräumt, dass die Bundeswehr im Kriegsfall mehr oder minder blank dastehe. Das übrigens auch bei Munitionsvorräten. Und auch nach 9 Monaten ist immer noch wenig bis nichts passiert. Nun aber gewinnt das Thema an Fahrt, wobei Politik und Hersteller im Moment noch damit beschäftigt zu sein scheinen, sich erstmal den schwarzen Peter zuzuschieben. Aus Berlin, Frank Kappelan.
Im Kriegsfall sollten die Munitionsbestände erst einmal für 30 Tage reichen, so wünschen sich das die NATO-Strategen. Doch die Depots der Bundeswehr wären wohl schon nach wenigen Tagen leer, auch wenn der Sprecher des Kanzlers das natürlich so nicht bestätigen möchte.
Weil das auch eine Information ist, die eingestuft ist.
Sprich, es ist geheim. Ohnehin will Steffen Hebestreit nicht viel Aufhebens um dieses Treffen im Kanzleramt machen. Alles Routine, ein regelmäßiger Austausch auf Beamtenebene, nichts Ungewöhnliches, also nichts, das es rechtfertigen würde, von einem Munitionsgipfel zu sprechen. Über Ergebnisse werde nicht berichtet. Allerdings lässt sich der Regierungssprecher dann doch entlocken, dass es wirklich nicht gut aussieht mit den Munitionsbeständen der Bundeswehr.
Und in welchen Bereichen es fehlt, würde es pauschal sagen, überall.
Das sollte auch einen Zeitenwende-Kanzler beunruhigen. Vermutlich fragt sich Olaf Scholz ähnlich wie Lars Klingbeil, warum seit der eindringlichen Rede am 27. Februar so wenig passiert ist bei der Munitionsbeschaffung. Der SPD-Vorsitzende nämlich spielt im ARD-Gespräch der Rüstungsindustrie den Ball zu.
Ich hätte aber erwartet, dass die Industrie diese Kapazitäten, die in den letzten Jahren ja abgebaut wurden, dass man die mit einer riesigen Geschwindigkeit wieder aufbaut. Und wenn die deutsche Rüstungsindustrie das nicht hinbekommt, dann müssen wir gucken, was können wir auch im Ausland, zum Beispiel bei den amerikanischen Partnern, bei anderen NATO-Staaten einkaufen.
Das wiederum will Hans-Christoph Azpodien nicht auf sich sitzen lassen. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Verteidigungsindustrie hält der Politik vor, viel zu langsam zu entscheiden. So habe es gleich nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers binnen einer Woche Angebote gegeben, Munition und andere Rüstungsgüter im Wert von 10 Milliarden Euro zu produzieren. Der Sprecher der Verteidigungsministerin Arne Kollatz gibt ihm recht.
Da, glaube ich, kann man auch nicht von der Rüstungsindustrie sprechen, weil es durchaus Firmen gibt, die hier in Vorleistung treten und Produktionskapazitäten ausbauen, während andere eher reaktiver sind.
Tatsächlich hat der Bundestag die Mittel erst in der vergangenen Woche freigegeben. Und Christine Lambrecht musste sich dabei auch gegen den Vorwurf wehren, dass im 100 Milliarden schweren sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr nichts für Munitionskäufe vorgesehen sei.
Selbstverständlich sind im Sondervermögen auch die Bewaffnung, beispielsweise der Drohnen mit drin, der F-35 mit drin. Das fällt natürlich alles unter den Begriff und deswegen werden Milliarden investiert in die Munition.
Im gerade verabschiedeten Haushalt für das kommende Jahr sind 1,2 Milliarden Euro für die Munitionsbeschaffung vorgesehen. 2015 etwa waren es nur 296 Millionen Euro. Aus dem Sondervermögen werden nur Neuanschaffungen mit der zugehörigen Bewaffnung finanziert. Da aber insgesamt 20 Milliarden Euro benötigt werden, um das Munitionsdefizit der Bundeswehr auszugleichen, war immer wieder kritisiert worden, dass nicht ein Großteil zunächst aus dem Sondertopf finanziert wird. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul jedenfalls spricht von einem unfassbaren Versagen der Verteidigungsministerin. Sie habe nichts unternommen, um die Munitionskrise in den Griff zu bekommen. 9 Monate nachdem der Bundeskanzler eine Zeitenwende postuliert hat, ist damit klar, es war eine Sonntagsrede ohne Folgen, so der Christdemokrat wörtlich.
Die Bundeswehr braucht schnell viel neue Munition, Frank Kapellan berichtete. Und wir gehen nach China, von wo am Wochenende sehr aufwühlende Bilder kamen. Von jungen Menschen, die die Nase gestrichen voll haben von der strikten Null-Covid-Politik. Tatsächlich klaffen Anspruch und Wirklichkeit in China immer weiter auseinander. Denn die Covid-Infektionen nehmen zu und führen bislang zu immer neuen Lockdowns im Riesenreich. Nun also die Proteste dagegen, von denen allerdings die Menschen im Ausland mehr mitbekommen als die Chinesen selbst. Eva Lambi-Schmidt.
Barrikaden werden errichtet, noch vor Tagesanbruch. Diesmal sind sie vorbereitet, die Behörden in Shanghai. Streifenwagen und Polizisten säumen die Straßen genau dort, wo es am Wochenende zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in China gekommen ist. Weitere Proteste sollen verhindert werden. Zuvor war es in Shanghai zu zahlreichen Festnahmen gekommen. Die Polizeipräsenz ist stark erhöht, die Kontrolle verstärkt worden, auch in der Hauptstadt Peking. Allen Protesten zum Trotz, Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, macht auf einer Pressekonferenz am Montag deutlich, eine Abkehr von der Null-Covid-Politik gibt es nicht. Wir glauben, dass unser Kampf gegen Corona mit der Führung der Kommunistischen Partei Chinas und dem Zusammenhalt des chinesischen Volkes erfolgreich sein wird. Gleichzeitig gab es kleinere Zugeständnisse. In Peking dürfen an manchen Universitäten Studierende nun offenbar den Campus verlassen, nachdem sie zuvor teilweise mehrere Wochen im Lockdown waren. Auch an Hochschulen hatte es Proteste gegeben. Experten sehen Impfungen als einzigen Weg für China raus aus der Pandemie. So auch Alicia Garcia Herrero in Hongkong. Sie ist Chefökonomin von Asia Pacific an der französischen Investmentbank Natixis. Sie betrachtet den Unmut in der chinesischen Bevölkerung aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Die Corona-Maßnahmen belasten die chinesische Wirtschaft stark. Die Menschen verlieren Jobs oder haben weniger Geld zur Verfügung, weil sie weniger Einkommen haben. Der Konsum ist schwach.
If China were to engage in a massive vaccination program.
Wenn China ein massives Impfprogramm durchführen würde, dann hätte das direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich denke, dass damit die Erwartungen am Markt ein wenig verändert werden könnten. Aber selbst jetzt höre ich niemanden über die Impfungen sprechen.
But I'm not hearing anybody talk about vaccination.
Große Impfkampagnen gibt es nicht. Stattdessen gibt es für die Menschen in China seit knapp 3 Jahren immer wiederkehrende Lockdowns, Massentests, Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Hunderte Menschen haben deshalb am Wochenende gegen die strikten Corona-Maßnahmen protestiert. Sie haben teils gefordert, Staats- und Parteichef Xi Jinping solle zurücktreten.
So, es gab sehr, sehr lange nicht mehr, dass Menschen so physisch auf die Straße gegangen sind und dort wirklich auch sehr konkrete Anliegen öffentlich und sehr laut formuliert haben,
sagt Katja Drinhausen. Sie forscht am China-Forschungsinstitut Merix in Berlin vor allem zur chinesischen Innenpolitik und Gesellschaft. Die Proteste sind außergewöhnlich in China. In der Volksrepublik gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit und kein Demonstrationsrecht. Trotzdem finden sie überregional voneinander inspiriert an verschiedenen Orten in China gleichzeitig statt. Unmittelbar gefährlich werden könne dies aber für Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht, meint sie.
Weil der Parteistaat über die vergangenen Dekaden einen sehr komplexen Sicherheitsapparat auch aufgebaut hat. Also bekannt ist ja natürlich sozusagen die zentralen Säulen vom Überwachungsstaat mit Kameras, mit relativ viel Kapazitäten im Bereich Polizei und innere Sicherheit.
In den staatlich kontrollierten chinesischen Medien ist nichts über die Proteste zu finden. In Online-Netzwerken werden Fotos und Videos von den Zensurbehörden schnell gelöscht. Was in internationaler Berichterstattung für die Welt sichtbar ist, sieht die Mehrheit der Menschen in China nicht.
Die Corona-Proteste in China werden sie unterdrückt und totgeschwiegen. Das Ausland hingegen beobachtet genau, was passiert, Eva Lambi-Schmidt berichtete. Und typisch für diese Analyse ist auch die Reaktion hierzulande. Offiziell zurückhaltend, aber mit ausgestreckter Hand. So erinnert die Bundesregierung heute daran, dass Kanzler Scholz schon vor Wochen China den BioNTech-Impfstoff angeboten habe. Daran hält man fest. Aus Berlin Georg Schwarte.
Die Bilder protestierender Menschen auf Chinas Straßen zeugen laut Grünen-Chef Nuripur von großem Mut und auch Verzweiflung. Nuripur sagte, dass die Null-Covid-Strategie der Kommunistischen Partei Chinas im Umgang mit der Corona-Pandemie schlicht gescheitert sei. Der Grünen-Chef forderte Kanzler Scholz auf, China erneut die wirksamen mRNA-Impfstoffe aus Deutschland anzubieten. Die Bundesregierung bestätigte, dass man mit Peking in Kontakt stehe, um einen Einsatz beispielsweise des BioNTech-Impfstoffs zu besprechen. Vorhandene chinesische Impfstoffe scheinen laut Expertenmeinung nicht in der Lage, die Situation im Land zu verbessern. Regierungssprecher Hebestreit hatte zuvor sehr zurückhaltend erklärt, die Bundesregierung nehme die Meldungen über Proteste und gewaltsames Vorgehen gegen Demonstranten vor Ort in China zur Kenntnis. Ähnlich moderat die Reaktionen aus dem deutschen Außenministerium. Dort hieß es lediglich, die deutsche Botschaft in Peking beobachte die Lage sehr genau.
Georg Schwarte berichtete. Wir leben in Zeiten, in denen sich die Krisen geradezu aufeinander zu stapeln scheinen. Corona-Krise, seit neun Monaten dann der Krieg in der Ukraine, dazu die Sorgen um die Energieversorgung, über allem auch noch die ungelöste Klimakrise. Da müssen auch Erwachsene schon mal tief Luft holen. Noch stärker aber müssen das jüngere Menschen, Kinder, Jugendliche, die wegen all dem auch viele Zumutungen ertragen müssen. Und zwar so viele, dass es höchste Zeit ist, gegenüber den Jüngeren endlich auch mal wieder etwas gut zu machen. Das zumindest fordert der Deutsche Ethikrat. Tom Funke berichtet.
Mehr Versorgung mit Beratungstherapie und Hilfsangeboten, das fordert der Deutsche Ethikrat in seinen Empfehlungen Pandemie und psychische Gesundheit mit Blick auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Petra Bahr, Mitglied des Deutschen Ethikrats, sagt:
Das bedeutet, dass natürlich Isolation, Schuldruck, mangelnde soziale Kontakte und altersgemäße Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass das seelische Leid in dieser Altersgruppe groß war. Aber es ist die Erfahrung der Krise selbst, die existenzielle Erfahrung, Augen die Disruption auch von Zukunftshoffnungen und von Vorstellungen von guten und gelingenden Leben, das massiv den seelischen Druck erhöht hat.
Auch hat man von Jugendlichen während der Pandemie Solidarität eingefordert. Jugendliche hätten die auch geleistet, doch eine solidarische Antwort auf deren eigene Notlage sei bislang ausgeblieben. Die katastrophische Erfahrung der Pandemie sei für junge Menschen eine existenzielle Herausforderung, meint die Vorsitzende des Ethikrates Dr. Alena Büx.
Die Gesellschaft schuldet, wir alle schulden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für diese Solidaritätsleistung großen Dank und Respekt. Aber das verpflichtet auch zu konkretem Handeln. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt nachdrücklich, dieser Anerkennung von politischer Seite Ausdruck zu verleihen, entsprechend zu handeln.
Konkret fordert der Ethikrat in seiner Stellungnahme unter anderem einen Ausbau flächendeckender psychologischer Hilfsangebote. Stefan Rixen, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagt bei der Vorstellung:
Der Zugang zur Hilfe muss schneller und unkomplizierter sein. Wir brauchen zeitnah konkrete Pläne dazu, wie bestehende Versorgungsdefizite behoben werden können. Insbesondere ist auch regional zu prüfen, ob die ambulante therapeutische Versorgung gesetzlich versicherter Patientinnen und Patienten weiter ausgebaut werden muss. Nötig ist eine ausreichend zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich ausbalancierte Versorgung. Und nötig ist vor allem der Ausbau sektorenübergreifender multiprofessionelle Versorgungsnetze.
Zudem sollte es auch Fortbildungen von Pädagoginnen und Erziehern geben, um den Belastungen junger Menschen besser gerecht zu werden. Jüngere Generationen seien inzwischen Minderheiten in der Gesellschaft geworden. Dies führe zu der Gefahr, dass sie bei der Krisenbewältigung ins Hintertreffen geraten. Dies dürfe aber nicht passieren. Der Ethikrat empfiehlt auch weitere Forschung. Bessere Forschung ermögliche bessere Versorgung.
Der Ethikrat fordert in jetzigen wie künftigen Krisen, die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen nicht noch einmal zu vernachlässigen, Tom Funke berichtete. Dass auf dem deutschen Tankstellenmarkt nicht alles mit rechten Dingen zugeht, diesen Generalverdacht hegen viele Autofahrer schon lange. Und bestärkt wurden sie in dieser Ansicht noch einmal, als die Preise für Benzin und Diesel nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine in die Höhe schossen. Die Bundesregierung reagierte damals darauf unter anderem mit dem Tankrabatt, einer Gießkannensubvention für alle, die man der FDP so gar nicht zugetraut hätte und bei der auch schnell der Verdacht im Raum stand, dieser Rabatt komme beim Autofahrer gar nicht an. Das Bundeskartellamt ging all dem nach und fand nichts. Keine Hinweise auf Preisabsprachen und auch nicht auf klebrige Hände bei den Ölkonzernen aus Bonn, Nico Rau.
Seit dem Frühjahr untersucht die Bonner Behörde die Raffinerien und den Großhandel für Kraftstoffe. Denn das Kartellamt hatte festgestellt, dass sich die Tankstellenpreise von der Entwicklung des Rohölpreises entkoppelt hatten. Das fiel vor allem in den Wochen auf, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Diese hohen Spritpreise kamen zumindest nicht durch verbotene Preisabsprachen der Mineralölkonzerne zustande, heißt es im Zwischenbericht. Die Konzerne selbst hatten mit Kostensteigerungen durch den Krieg argumentiert. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund.
Das waren eben zum Teil auch Raffinerieausfälle, zum Teil hat das Niedrigwasser im Rhein eine Rolle gespielt. Also das sind sehr viele Faktoren gewesen, die hier dazu beigetragen haben, aber eben auch erheblich höhere Gewinnmargen bei den Unternehmen, die haben wir auch gesehen.
Anders formuliert, nicht ausschließlich die Kosten haben die Spritpreise in die Höhe getrieben, aber höhere Gewinne sind noch lange nicht kartellrechtswidrig.
Es ist in der Marktwirtschaft nicht verwunderlich, wenn in Zeiten knapper Rohstoffe auch die Preise in die Höhe gehen und damit die Margen in die Höhe gehen. Das Interessante als Wettbewerbsbehörde ist ja dann letzten Endes nur, hohe Preise sind nicht verboten, sind die Preise missbräuchlich hoch.
Doch das nachzuweisen ist schwierig. Das Bundeskartellamt hat da vor allem die Raffinerien im Auge, die im Regelfall den Mineralölkonzernen selbst gehören. So haben sie weniger Wettbewerbsdruck und direkten Einfluss auf die Preise dort. Das Kartellamt verweist darauf, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Fazit gab es allerdings in anderer Sache, dem umstrittenen Tankrabatt. Nach größeren Koalitionsstreitigkeiten wurde er im Juni für 3 Monate eingeführt, um Autofahrer beim Tanken zu entlasten. Doch die Preise fielen nur kurz, um dann wieder anzusteigen. Es hagelte breite Kritik, auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Das, was als Entlastung für die Verbraucherinnen und die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar.
Nur war diese Empörung offenbar unbegründet. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund.
Wir können das jetzt auch nicht für jeden Tag auf den Cent genau darstellen. Aber was wir sagen können, dass aus unserer Sicht dieser Tankrabatt schon weitgehend weitergegeben worden ist an die VerbraucherInnen.
Auch andere Studien sind zu diesem Ergebnis gekommen. Der ADAC bemängelt aber weiterhin, dass der Rabatt eben nicht vollständig weitergegeben worden sei. Das Kartellamt will die Mineralölbranche weiter untersuchen. So sollen die Ermittlungen nun vor allem auf die Wettbewerbsverhältnisse auf der Kraftstoff-Großhandelsebene ausgedehnt werden.
Das Bundeskartellamt findet keine Hinweise auf Preisabsprachen an Tankstellen oder auf zurückgehaltene Tankrabatte, Nico Rau berichtete.
Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
Die internationalen Fußballschwergewichte, die standen heute bei der WM in Katar nicht auf den Plätzen. Aber trotzdem, es gab viele Tore, gute Unterhaltung und vielleicht genau deswegen. Mehr dazu jetzt von Bastian Rudde aus der Sportredaktion. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ist alles eine Frage der Sichtweise. Fest steht, Kamerun, Serbien, Südkorea und Ghana standen bisher auf dem Platz und haben für insgesamt 11 Tore gesorgt. 5 davon fielen beim 3:2 für Ghana gegen Südkorea. Martina Knief berichtet.
Mit diesem Erfolg hat Ghana wieder gute Chancen auf das Achtelfinale. In einer guten und spannenden Partie ging Ghana durch Salisu in Führung. Kudus konnte noch vor der Pause das 2:0 erzielen. Aber die Südkoreaner gaben nie auf und kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder besser ins Spiel und zu Toren. 2-mal Cho per Kopf. Und nach gut einer Stunde war der Ausgleich hergestellt. Aber Ghana, das Team von Trainer Otto Addo, spielte weiter offensiv und wurde wenig später belohnt. Abermals Kudus war erfolgreich. Dieses 3:2 verteidigten die Ghana in der Schlussphase, köpften die vielen Flanken der Südkoreaner aus dem Strafraum, warfen sich in jeden Schuss und jubelten am Ende über den 3:2-Sieg gegen Südkorea.
Keinen Sieger und noch ein Tor mehr gab es beim 3:3 zwischen Kamerun und Serbien, das Michael Augustin gesehen hat.
6 Tore in einem Spiel, das keine Mannschaft unter Kontrolle hatte. Kamerun ging in der ersten Halbzeit nach einer Ecke in Führung. Serbien drehte die Partie noch in der langen Nachspielzeit. Und nicht nur das, die Serben erhöhten kurz nach der Halbzeitpause durch ihren Rekordtorschützen Mitrovic sogar auf 3:1. Zwischen der 63. und 66. Minute schlug dann Kamerun zu. Erst das 2:3 und dann der Ausgleich durch Bayern-Torjäger Choupo-Moting. Es war sein allererster Treffer bei einer WM. Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung. Vor allem für Kamerun wird es aber schwierig, das Achtelfinale zu erreichen. Der letzte Vorrundengegner heißt nämlich Brasilien.
Und damit kommen wir zum deutschen Team, das gestern 1:1 gegen Spanien gespielt und damit die Chance auf das Achtelfinale gewahrt hat. Heute sagte Co-Trainer Danny Röhl, was die Vorbereitung auf das Spanien-Spiel ausgemacht hat.
Wir haben Dinge ganz klar angesprochen. Vor allen Dingen unsere Kompaktheit hat dann nicht mehr gestimmt und das haben wir halt gestern auch viel, viel besser gemacht, das muss man sagen. Die Jungs waren proaktiv, sie haben sich mit eingebracht, es wurden Dinge klar benannt. Das war uns auch wichtig, wir wollen die Jungs immer mitnehmen, das war top.
Dieses Lob gilt vor allem für Torschütze Niklas Füllkrug, der heute in aller Munde ist, der Nationalmannschaft Neuling. Und bisheriger Einwechselspieler hatte gestern ja den 1:1 Ausgleich gegen Spanien geschossen. Im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica braucht Deutschland aber einen Sieg, um in das Achtelfinale einziehen zu können. Jetzt gehen wir live rein in die Weltmeisterschaft. Es spielt die Schweiz gegen Brasilien. 80 Minuten sind rum, Zwischenstand 0:0. Unser Reporter im Stadion 974 ist Armin Lehmann.
10 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit. Mehr Zeit bleibt der Seleção nicht mehr. In einem aus ihrer Sicht sehr mauen Spiel steht es immer noch 0:0. Die Schweizer verteidigen das nach wie vor gut. Jan Sommer mit 2-3 guten Paraden, einer herausragenden in der ersten Halbzeit. Aber das war's auch schon. Jetzt kommt die Ecke rein für Brasilien. Sommer mit beiden Fäusten ist er erst einmal da. Dann Kopfballmöglichkeit aus der Distanz. Schön gemacht. Aber kein Problem für den Schweizer Keeper. Und jetzt versucht er da den Konter einzuleiten. Aber hinten ist die Defensive der Südamerikaner zur Stelle. Passt gut auf, klärt erst einmal über Marquinhos diese Situation. Und deshalb keine Gefahr für den Kasten von Alisson Becker. Und es bleibt hier beim 0:0.
Brasilien und die Schweiz bisher jeweils mit einem Sieg auf dem Konto. In derselben Gruppe gab es heute bereits besagtes 3:3 zwischen Kamerun und Serbien, über das wir schon berichtet haben. Heute Abend um 20 Uhr dann noch das Spiel Portugal gegen Uruguay. In dieser Gruppe, wie erwähnt, heute der Sieg von Ghana gegen Südkorea. Heißt, Portugal kann das Achtelfinale perfekt machen. Bisher hat sich ja ausschließlich Titelverteidiger Frankreich für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Und zum Abschluss noch der Hinweis auf unseren Players Podcast rund um die Weltmeisterschaft, der morgen früh um 5 Uhr wieder in der kostenlosen DLF Audiothek steht. Dieses Mal im Zentrum das morgige Spiel zwischen dem Iran und den USA. Eine der Fragen ist, wie die Sicherheitskräfte bei der WM in Katar mit regierungskritischen Iran-Fans umgehen.
Bastian Rudde mit dem bisherigen Geschehen bei der Fußball-WM in Katar und wie Portugal gegen Uruguay gespielt hat, dazu mehr im Deutschlandfunk um 10 vor 11 hier auf dieser Welle. Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Theo Gers.